Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Wir steigen irgendwo aus und wissen nicht mehr, wo wir sind. Die Welt ist voller Zeichen, doch für manche sind wir blind. Wir kommen durcheinander mit verschiedenen Signalen. Wenn uns was zu krass wird, dann wollen wir das nicht haben. Wir sind viele und wir sind zu zweit. Wir sind big in Berlin tonight. Wir sind viele und wir sind zu zweit. Wir sind big in Berlin tonight. Das, meine lieben Leute, waren die
Sportfreunde Stuttgart.
Genau, eben nicht. Das waren die Sterne und damit begrüßen wir euch zu der 40. Folge des Knochenjob Osteopathie Podcast auf Visite mit Klaas und Dennis. Auf welcher Visite, Klaas?
Osteopathie-Visite. Klaas und Dennis. Wir nehmen gerade die Bruderfolge in Berlin auf. Zum ersten Mal vis-à-vis, tête-à-tête, zu zweit in einem Raum zur Aufnahme im Knochenjob Podcast.
Es ist schon richtig toxisch maskulin. Wir haben schon diverse Kaltgetränke geöffnet, waren gerade schon richtig deftig mongolisch am Buffet essen und werden zu guter Letzt hier im Podcast auch nochmal unsere beiden Glückskekse live aufmachen. Und ansonsten sind wir hier in Berlin zum Osteopathie-Schule Deutschland-Kongress am Start und werden mal sehen, was das Wochenende so für uns bringt. Die Arbeitswoche raste so dahin. Jetzt ist schon wieder nahezu Wochenende, Klaas. Ich hatte eine witzige Anekdote mal wieder. Zu mir kommen immer Leute, die außergewöhnliche Sachen haben. Demnach aus der Kategorie, was Menschen so alles haben können, habe ich heute was mitgebracht, was mir eine Dame an einem Messtisch, die eigentlich was ganz anderes mitgebracht hatte, zugetragen hat. Und zwar leidet die Dame unter dem sogenannten Frei-Syndrom, auch genannt Auriculotemporales.
Alter, lass dich mal zusammen.
Auriculotemporales Syndrom, gustatorisches Schwitzen oder das sogenannte Kauschwitzen. Mhm. Hast du schon mal gehört?
Vielleicht? Schon
mal
gehört, ja.
Wirklich selten. Und zwar hatte die Dame einen kleinen Hirn. Brückenwinkeltumor. Und als der operiert worden ist, haben sich die durchtrennten Nervenfasern des Parasympathikus an die Nervenfasern des Sympathikus in diesem Wangenbereich geheftet, sodass die sekretorischen Fasern bei Aktivierung des Speichelflusses durch das Kauen gleichzeitig auch die schweißsekretorischen sympathischen Nervenfasern der Wange und des Halses innervieren. Das heißt, die gute Dame leidet unter Kauschwitzen. Immer wenn sie was isst, kriegt sie einen feuchten Hals. Das Ganze klingt ziemlich übel, wie ich finde, ist nochmal operativ entfernbar. Also diese Fasern kann man wohl nochmal voneinander lösen oder aber durch eine Salbe so ein bisschen in Schach zu halten. Auf jeden Fall bin ich happy, dass es bis jetzt an mir vorbeiging. Aber verrückte Nummer und demnach habe ich mir gedacht, auf jeden Fall für unseren Podcast genau das Richtige, was Menschen so haben können, das sogenannte Kauschwitzen.
Ich habe im Urlaub Experimente gemacht mit dem Kauen und der Verdauung und dem Schwitzen. Ich habe mir experimentell innerhalb von 2 Wochen eine Gastritis zugezogen. Au. Im Selbstversuch, die sogenannte mediterrane Kost entdeckt für mich. Das bedeutet ziemlich viel Doppio Espressi auf nüchternen Magen, gefolgt von sehr viel weißem Mehl, weißes Brot, Nudeln, Pasta, Pizza und sehr viel von dem guten Rotwein.
Du musst die Schalen von den Krustentieren wegnehmen, nicht mitkauen,
Klaas. Das ist das Beste an den Krustentieren. Und nach ungefähr 2 Wochen hatte ich auf jeden Fall starkes Sodbrennen, ständig Schmerzen beim Schlucken Und ja, ich konnte es auf jeden Fall einwandfrei auf die mediterrane Kost zurückführen und jetzt wieder zurück im guten Deutschland in meiner normalen Ernährung innerhalb kurzer Zeit wieder weg.
Sauerkraut, Kartoffelbrei, das ist das Glas, gustatorisches System verträgt.
Heringe.
Weiß natürlich nicht, dass im mediterranen Raum die Leute steinalt werden, weil das einfach eigentlich das beste Essen auf der ganzen Welt ist. Aber hey, alles cool. So eine schöne gepökelte Bratwurst am Samstagmittag, die tut deinem Magen-Darm-Trakt mit Sicherheit ganz gut.
Ja.
Alright, wir sind in der 40. Folge. Das heißt, wir können mal wieder glatt durch 10 teilen. Das heißt, wir haben euch wieder mit ins Boot geholt und euch über unsere sozialen Medien gefragt, was ihr denn so für Fragen an uns zwei Hampelmänner habt. Und ihr wart nicht faul und habt uns wieder heftig gefordert und auf die Probe gestellt.
Ein langer Fragenkatalog.
Ja. Wir versuchen das Ganze mal so ein bisschen durchzuarbeiten und wir müssen uns jetzt mal konzentrieren, dass wir uns gegenseitig auch so ein bisschen in die Parade fahren, wenn einer zu weit ausholt, damit wir die ganzen Fragen auch abarbeiten können. Aber wir fangen einfach mal klassisch gut an mit einer Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann.
Das ist gut so.
Und zwar wird gefragt, wie denn eine klassische Untersuchung eines Babys bei dir abläuft, lieber Klaas. Nur für die ZuhörerInnen, die das noch nicht gehört haben, ich behandle keine Babys, von daher habe ich da keine Special Skills. Klaas auch nicht, aber trotzdem wird er euch jetzt sagen, was er damit macht.
Bei mir fange ich bei den Kindern in der Regel bei den Füßen an. Also jetzt Anamnese überspringe ich jetzt in meiner Schilderung. Ich lege das Baby auf den Rücken, schaue es mir so an, gucke, ob es ein Baby ist, was sehr gerne angeschaut werden möchte oder ob ich mich eher zurückziehen müsste von meiner Aufmerksamkeit und von meinem Blickkontakt. Und um mich auch nicht gleich auf die Wirbelsäule und das Kranium zu stürzen, fange ich in der Regel bei den Füßen an, gucke, wie diese kleinen Füßchen beschaffen sind, wie die Beweglichkeit in verschiedene Richtungen ist. Und da bin ich auch sehr schnell bei den Hüften, dass ich gucke, ob ich dort Bewegungseinschränkungen finde. Hüften sehr wichtig. Hüftreifung kann sich manchmal etwas länger hinziehen in den ersten Lebenswochen und Monaten. Und über die Hüften kann ich unter Umständen auch schon eine Beeinflussung der Iliosakralgelenke beobachten. Also ob ich da dann irgendwie merke, okay, die Hüfte geht auf der einen Seite nicht. Ist es vielleicht das Hüftgelenk oder ist es das ISG? Das heißt, ich bewege die Gelenke und die Beinchen tatsächlich aktiv in Außenrotation oder Innenrotation. Also nicht nur so gedacht, sondern tatsächlich so bewegt. Dann mache ich es in der Regel so, dass ich eine Hand unter das Sacrum lege und dann so Untersuchung und Behandlung schon mehr oder weniger ineinander übergeht. So wie dieser Sacrum-Release, eine Hand unter Sacrum, die andere Hand fixiert, mit zwei Fingern dann die Sias auf beiden Seiten und oder eine Hand auf dem Bauch. Also so kann ich halt Sacrum in Kombination mit den Iliä oder den ganzen Bauchorgan beurteilen. Und von dort aus geht es für mich dann aufwärts im Bauch. Ich schaue mir die Bauchorgane an, palpiere diverse Sachen. Die diverse Organe sind ja deutlich anders beschaffen als bei uns Erwachsenen. Zwerchfell schaue ich mir an und dann, bevor ich an die Wirbelsäule gehe, schaue ich mir in der Regel auch noch den Schultergürtel an. Das heißt, ich bewege die Ärmchen so ein bisschen, schaue mir die Schlüsselbeine auf jeden Fall immer sehr genau an, weil die ja auch bei der Geburt diversen Traumata ausgesetzt sein können. Und dann mache ich es meistens so, dass ich den kleinen Kollegen umdrehe, in den Fliegergriff nehme, sodass die Wirbelsäule zu mir gerichtet ist und ich dann die Wirbelsäule entlang taste. Das mache ich ein bisschen so wie bei Erwachsenen, dass ich da so reinkneife, ne, so wie so eine Kipplerfalte so, aufwärts auf beiden Seiten. Da kann ich erstens beurteilen, für mich irgendwie erhöhte Bindegewebsspannung und oder deutet das Baby irgendwelche Schmerzen oder Ausweichbewegungen an. Und dann weiß ich schon mal, okay, diese Segmente gucke ich mir ein bisschen genauer an. Und dann wird das gute kleine Kind wieder auf den Rücken gelegt und ich gucke mir das Kranium an, schaue nach den Suturen, nach den Fontanellen und gucke so etwas nach Elastizität. Ich nutze den kraniosakralen Rhythmus nicht bei der Behandlung von Babys, kann aber auch verstehen, dass es einige machen. Ich schaue einfach so nach Elastizität, nach dem, wie sich das so anfühlt. Kann ich irgendwie nicht so richtig in Worte befassen.
Klingt immer gut. Hast du schon mal schreiende Babys wieder ruhig bekommen?
Ja, ja,
auf jeden Fall. Ohne sie zu würgen?
Ohne sie was?
Zu würgen.
Ja. Ja, schon, ja.
Okay. Ja, cool.
Ja. Ist ein bisschen knifflig, wenn die Kinder anfangen zu schreien in der Behandlung.
Bist du schon mal angepinkelt worden bei einer Untersuchung?
Nein, angekotzt worden schon des Öfteren, aber in der Regel behalten die Windel auch einfach an, das erleichtert vieles.
Okay. Ja. Okay.
Es ist auch immer wieder so, dass während der Behandlung halt die Windel voll geknattert wird, dass dann der Stuhlgang so richtig angetrieben wird. Von daher bleibt die Windel definitiv an.
Und sag mal, so Kinder mit Morbus Pertes, ich hatte heute noch einen erwachsenen Menschen, der in den Mitte 70ern mit einer stark ausgeprägten Morbus Pertes Erkrankung auf die Welt gekommen ist. Und bei dem hat man operativ mit Metall an der Hüfte das Labrum erweitert und an der Wachstumsfuge des anderen Beins irgendwelche Klammern eingesetzt überhalb des Knies, damit das ausgeglichen wird. Es war auf jeden Fall ein Desaster. Hast du mit so Spreizhosenkindern zu tun? Und wenn ja, also gibt es diese Spreizhosennummer noch und bedarf das dann einer besonderen Analyse oder nimmst du für dich ein, dann bei dieser Hüftrotation das einschätzen zu können, ob das jetzt physiologisch ist, beziehungsweise ob kriegst du das dann noch ein bisschen erweitert? Wie sieht's da aus?
Also Spreizhosen sind immer noch ein Thema. Ich glaube, deutlich seltener als noch so in den 90er Jahren oder so. Aber es ist nach wie vor ein Thema, gerade wenn Kinder in der Beckenendlage lange gelegen haben, also verkehrt rum mit dem Kopf nach oben Richtung Kopf der Mutter. Sie sollten sich irgendwann gedreht haben und mit dem Kopf in Richtung Ausgang gucken. Und da ist es nämlich dann ist ziemlich häufig vergesellschaftet mit Hüftereifungsstörung. Ich habe mir mehrfach sagen lassen von Orthopäden, gerade von Kinderorthopäden oder von Kinderärzten, dass diese Geschichte mit dem Ultraschall, mit der, das wird bei der im dritten Monat bei der U4 gemacht, dass da die Hüften geschallt werden und immer mal wieder auch schon nach der Geburt, wenn es Risikofaktoren gibt, dass das übelste Chaos ist, sein soll, dass irgendwie das nicht richtig gemacht wird mit der Untersuchung, dass irgendwas eingetragen wird, falsche Winkelzahlen, es wird sich nicht geeinigt über irgendwelche Sachen. Von daher wundert es mich nicht, dass immer noch mal wieder Erwachsene oder Jugendliche zu mir kommen, die eigentlich hätten mehrfach gecheckt werden sollen in der Kindheit und so. Also es gibt immer wieder definitiv unerkannte Hüftdysplasien. Entweder sind sie durchs Raster gefallen oder wurden nicht vernünftig untersucht. Oder haben sich vielleicht auch noch im Laufe der Entwicklung auch noch verschlechtert. Und ich sehe das ein bisschen auf einem anderen Blatt, wie dieser Hüftreifungsgrad ist. Da gibt es dann so diese verschiedenen Winkel dazu. Und der fühlbaren Funktion oder Dysfunktion der Hüfte. Also die Hüfte kann irgendwie sich eingeschränkt anfühlen, ist aber von der Ausreifung des Hüftkopfes und der Hüftpfanne völlig adäquat. Und auch andersrum. Es kann schlecht ausgereift sein, kann aber funktional sein. Mhm. Es gibt so ein paar schöne Techniken, wo man das so ausbalanciert mit seinen drei Fingerchen, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, drei Knochen des Beckens nimmt und mit der anderen Hand stellt man dann so ein schönes Spannungsverhältnis zwischen dem Femur und diesen anderen Knochen ein.
Fingerchen ist so gut, wenn ich deine Wurstfinger da sehe. Die armen Kinder. Aber hey, alles klar.
Läuft gut.
Okay, cool. Direkt angeschlossen, bist du damit durch mit deiner Baby-Untersuchung?
Das ist meine Standarduntersuchung. Das geht eigentlich relativ zügig, weil die ja sehr klein sind.
Sag mal eine Zeit, wie viel brauchst du dafür? Also, wenn du konzentriert arbeitest und die Eltern nicht dazwischen nerven?
Bei Babys mache ich es deutlich mehr so, dass ich, wenn ich was finde, sofort behandle. Bei Erwachsenen mache ich es öfter so, dass ich erstmal diese ganzen Hinweise sammeln und dann mir daraus dann eine Behandlungsstrategie zusammenstricke und nicht gleich an Dysfunktion sofort arbeite.
Okay.
Bei den Babys denke ich, wenn ich was finde, dann wird das halt schon relevanter sein als bei uns Erwachsenen, weil wir uns halt im Laufe unseres Lebens schon sehr, sehr viele Blockaden, Dysfunktionen, Probleme, was auch immer angeeignet haben.
Du und vielleicht in
Stadion. Ich auf jeden Fall, ja. Und deswegen, eigentlich die Untersuchung würde wahrscheinlich 6-7 Minuten dauern. Dadurch, dass ich halt unterdessen schon behandle, dauert das ein bisschen länger. Aber eine Kinderbehandlung ist bei mir in der Regel verhältnismäßig kurz. Ich sag mal so 20 Minuten bis 45 Minuten. Eher so 20, 30 Minuten so plus minus. Mit zwischendurch mal absetzen und so.
Okay. Wenn ihr jetzt viel Gelächter im Hintergrund hört, liegt das daran, dass wir gerade Besuch bekommen.
Sind ein paar Zuschauer, ja.
Wir sind im Hotelzimmer und hier kommen noch gerade ein paar Jungs, die sich noch ein paar Slivo-Witze mitgebracht haben. Alles klar, weiter geht's. Okay. Ich schließe gleich mal die nächste Frage dann an, weil es wurde auch gefragt, wie unsere Standarduntersuchung aussieht und da übernehme ich jetzt mal für meine Untersuchung von Erwachsenen, die wirklich jetzt so allgemein und pauschal von Kopf bis Fuß geht. Das ist alles, das hat sich so eingebürgert, damit fühle ich mich wohl, damit habe ich das Gefühl, ein Bild vom Patienten zu bekommen. Ob das jetzt alles so valide ist, das sei mal dahingestellt, aber unabhängig davon, was der Patient mir mitgebracht hat oder die Patientin, schaue ich mir den Stand erstmal an, stelle sie einmal vor mich hin, gucke mir an, wie die Füße auf dem Boden stehen, wie die Sprunggelenke so stehen, schaue mir, ob die Knie in einer Valgus-Varus-Stellung stehen, ob die Knie durchgestreckt sind oder ein Bein kompensiert, wie die Beckenknochen stehen. Oh, jetzt muss ich kurz niesen, Entschuldigung. Oder auch nicht. Es kann sein, dass ich gleich niese. Das passiert bei der Standarduntersuchung auch manchmal. Schulterhochstand. Also es ist wirklich ein Blick von unten nach oben. Ist jetzt nicht so, dass ich mich da 3 Minuten dran aufhalte. Das geht innerhalb von 10 Sekunden. Dann
Zwischenfrage.
Ja, erzähl.
Was sagt dir ein Schulterhochstand? Ist das für dich schon relevant, die Info? Oder
nehme ich erstmal nur wahr. Nee.
Und das ist jetzt ja grundsätzlich eigentlich nicht unbedingt pathologisch. Jeder hat eine höher stehende Schulter.
Ja, ist richtig. Aber wenn die Wirbelsäule sich jetzt auch schon, das Becken sich in eine Richtung verschiebt, dann könnte das so stark kompensatorisch sein, dass wenn es zum Beispiel bei Schulterbeschwerden oder wenn es um Schulterbeschwerden geht, dann habe ich schon mal eine Idee, wo die Reise hingeht. Aber ich behandle beide Schultern hinter eh gleich. Also ich hänge das nicht hoch auf, ich nehme das jetzt einfach erstmal nur wahr.
Okay.
So, dann fasse ich den Patienten an, und zwar von der Halswirbelsäule streiche ich rechts und links der Wirbelsäule runter, greife so ein bisschen in die Muskeln, fühle, ist das eher athletisch, ist das eher schlappi, gibt es ein ausgeprägtes Hohlkreuz, federt das. Das kann ich alles mit einem Strich von oben bis unten schon für mich diagnostizieren, damit ich einen ersten Überblick habe.
Was heißt Strich? So ein Strich durchs Bindegewebe durch?
Da ist alles mit dabei. Also es ist so ein bisschen hin und her geschüttelt. Also so ein bisschen zickzack von oben nach unten. Ich halte meistens mit einer Hand den Kopf fest und mit der anderen Hand schüttel ich das Gewebe so ein bisschen oszillierend nach rechts und links und greife so ein bisschen in das Gewebe rein. Und das reicht mir, um eine Gewebsidee zu bekommen. Also mehr.
Das heißt,
mehr
die Idee des Gewebes, des Bindegewebes, der Muskeln vielleicht auch der Wirbelbeweglichkeit.
Genau. Und das Zusammenspiel unter allen. Genau.
Okay.
Ja, ganz genau. So.
Respekt.
Und dann mache ich den berühmt-berüchtigten Vorlauftest einmal.
Oh yes.
Obwohl ich ehrlicherweise einen feuchten Kehricht darauf gebe, ob es einen Vorlauf im Becken gibt, aber ich schaue mir bei der vorne Rüberbeugung an, wie die Wirbelsäule mit nach vorne geht, ob es eine Skoliose gibt, ob es Bereiche gibt, die ein bisschen eingeschränkter sind in der Flexibilität. Auch das hänge ich nicht so hoch auf, gibt mir einfach erstmal nur eine Idee. Und dann mache ich noch, um dem Sahnehäubchen aufzusetzen, ganz kurz Global Listening, lass die Leute stehen, lasse die Augen schließen, checke mal eben, in welche Richtung sie kippen, ob sie nach vorne kippen, nach hinten kippen oder in der Mitte bleiben. So, und dann.
Da muss ich auch nochmal einhaken. Global Listening tue ich nämlich auch machen.
Tust du auch
machen? Tue ich auch machen.
Digi.
Ja. Auf jeden Fall. Habe ich auch jahrelang mich drüber lustig gemacht und so, aber ich mache es, das ist jetzt eigentlich eine Standarduntersuchung bei mir. Geht schnell. Oft gibt mir das gar keine Information. Immer mal wieder kriege ich aber auch sehr interessante, sehr wichtige Informationen dazu. Das ist für mich ein Test, der, ich will nicht sagen 50-50 ist, aber der mir sehr weiterhelfen kann, der aber auch völlig egal sein kann.
Aber was ist denn die wichtige Information?
Wichtige Information kann sein, wenn ich merke, es gibt ein deutliches Driften in eine bestimmte Richtung. Patient steht vor mir, Füße zusammen, Augen zu, Hand auf den Kopf und der wackelt jetzt zum Beispiel nach hinten rechts. So, das könnte irgendwie sein, okay. Und dann gucke ich, ob ich beim nächsten Mal wieder Augen auf, Augen zu und ich inhibiere einen Bereich. Das heißt, ich lege eine Hand auf den Bereich, wo ich irgendwas vermute, hinten rechts, ISG rechts, Schulter rechts oder sowas. Und ich gucke dann, ob der Patient dann halt einfach deutlich besser in der Mitte bleiben kann. So, dass es deutlich zu merken ist für mich und für ihn am besten auch. Und dann habe ich da unter Umständen gewisse Informationen rausgefunden, dass ich mir die Region später nochmal genauer aussuchen kann. Und das kann sein, wenn er jetzt irgendwie kommt mit rechten ISG-Schmerzen, dass das auch dann genau das Listening nach hinten rechts inhibiert. Kann aber auch sein, dass er mich ganz woanders entzieht.
Alright, okay.
Ja.
Ich skippe dann Untersuchungen im Sitzen, mache ich eigentlich nie. Da müsste schon was Spezielles kommen, aber in meiner Standarduntersuchung ist das nicht dabei. Ich lasse den Patienten dann auf die Bank legen, in Rückenlage.
Und endlich Rückenlage.
Gehe dann an die Füße und gehe dann erstmal so die Gelenke des Beins durch. Das gibt mir eigentlich immer ein ganz gutes Feeling, so Plantarflexion, Dorsalextension, Sprunggelenk, Supination, Pronation, Sprunggelenk, Faszialzug in beide Richtungen. Dann
was heißt das?
Also ich gehe an die Fersen, an die Achillessehnenfersen und schiebe das ganze Bein in meine Richtung runter und das ganze Bein folgt dann. Ich habe schon eine Idee, ist das irgendwie fester, gibt es da einen Widerstand, ist die Elastizität im Gewebe da oder ja, auch ein kleines Indiz, viel höher will ich es gar nicht aufhängen. Dann fixiere ich den Oberschenkel mit einer Hand, mit der anderen Hand hebe ich den Unterschenkel hoch, gucke, wie gut die Knie in Extension gehen. Dann gehe ich in die maximale Beugung, soweit es geht. Und dann interessiert mich bei den Hüften vornehmlich die Rotation nach innen und nach außen. Und da speziell, ob Schmerz oder ein Zug in der Arschbacke oder in der Leiste angegeben wird.
Richtig.
Arschbacke geht für mich dann eher in Richtung Glutealbereich, Piriformis, was ich mir später nochmal angucken werde, was meistens in der Außenrotation zum Tragen kommt und in der Innenrotation der Hüften dann gegebenenfalls irgendwelche hernierten Triggerpunkte oder irgendwelche Einklemmungsphänomene in der Leiste. Und dann gehe ich so ein bisschen durch Brustkorb, Kopf, Oberarme, je nachdem, dann wird es schon spezieller, ehrlicherweise bleibe ich dann meistens in dem Bereich und kümmere mich dann um Viszera und dann bin ich so ein, ich untersuche eigentlich jedes Konstrukt und wenn ich was finde, dann behandle ich es auch Typ. So, also das ist meine Standarduntersuchung, Hashtag Treatment. Da habe ich jetzt nicht so, dass ich erstmal alles global durchchecke und dann nochmal alles einzeln checke, dann bin ich eher so ein maximalistischer Typ und gehe durch alles durch und wenn ich was finde, löse ich das Ganze. Das ist so eigentlich mein Standard. Dura-Zug und sowas alles habe ich dann, das ist dann auch schon wieder, je nachdem, was die Leute in der Anamnese mir so sagen. Kiefergelenk, ja, Dorrance-Test mache ich immer ganz gerne, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt bei jedem Menschen Wahnsinns-Kieferdiagnostik standardmäßig mache, muss ich sagen.
Wie guckst du dir den Bauch an? Also wir haben ja diverse Sachen im Bauch anzugucken. Wir haben auch da lokales Listening, yes or no?
Nein, kein Listening im Bauch für mich. Also Bauch ist meiner Meinung nach ganz klar organisiert und strukturiert und es gibt ganz klar die Lücken, zwischen die ich gehen will. Ich bin jemand, der die Organe...
Gehst du in die Lücken?
Genau, ich bin...
Das ist wie beim Funk, die Pausen machen den Funk
so,
und nicht die Noten.
Ja. So. Es geht bei mir viel um Mobilität der Strukturen, nicht um Motrizität oder Motilität. Ich versuche, alles Mögliche freizumachen, alle Abflussbahnen und Zuflussbahnen frei zu kärchern und den Rest macht der Körper meiner Meinung nach selber, beziehungsweise damit habe ich einfach sehr guten Effekt und Erfolg. Manchmal mache ich eine Leberpumpe, aber das sind ja dann schon wieder Techniken, beziehungsweise manchmal ganz häufig finde ich das Duo 2 als besonders sensibel, da ist meistens immer eine Menge los. Die Beckenorgane finde ich immer super spannend, was Rückenprobleme angeht. Aber das ist dann schon wieder relativ spezifisch auf die jeweilige Symptomatik. Das ist dann nicht unbedingt Standard. Standard gehe ich einmal mal so irgendwie mit 6 Händen und Druck von oben runter und fühle erstmal, gibt es da Unregelmäßigkeiten? Wie ist die allgemeine Spannung? Ist das alles eine Suppe oder ist das alles steinhart oder gibt es da irgendwelche Bereiche, wo der die Patientin mich gar nicht dran lässt und darüber ziehe ich Rückschlüsse.
Machst du sowas wie Chapman oder Jericho?
Habe ich ja gelernt, habe ich meine Bachelor-These drüber gemacht, mache ich nicht mehr. Nee.
Ist viel zu aufwendig, oder? Zig Zonen, 60 ja. Punkte.
Ja,
also zwicken mal, zwicken nicht, mal ja, mal nein, heißt das ja, heißt das nicht und so, gerade wenn du das mischen solltest, Chapman und Jericho und so und dann muss das theoretisch auch noch, oder sollte das auch noch mit der Palpation in Einklang gehen, ist für mein Behandlungsspektrum auf jeden Fall zu groß, zu schwammig, zu unspezifisch.
Also für Anfänger finde ich das ganz attraktiv, um mal so ein bisschen ein Feeling für den Körper zu bekommen und auch Gewebsschichten zu interpretieren, gerade so die StudentInnen, die nicht aus der Physiotherapie kommen und erstmal überhaupt ein Feeling für fremde Körpergewebe entwickeln müssen, finde ich das ganz attraktiv. Ich habe mich daraus jetzt mittlerweile schon emanzipiert und würde sagen, dass ich durch meine Erfahrung einfach in der Lage bin, Dinge zu interpretieren. Ob das jetzt alles immer so richtig ist, das sei mal dahingestellt, aber ich nehme das für mich ein und Chapman oder Jericho oder dergleichen würde mir jetzt keinen Mehrwert bringen. Auch Tenderpoints oder dergleichen checke ich eigentlich nicht ab.
Alright.
Gut.
Also Cranium. Wie?
Standard nicht dabei.
Gut. Guckst du dir, zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem Kopfschmerzen hast, Suturen an, egal ob es jetzt kranial, also rhythmisch ist, oder ob es halt Elastizität, Druckempfindlichkeit betrifft?
Bei Kopfschmerzen gehe ich als allererstes immer an den Brustkorb, weil ich immer glaube, ein rigider Brustkorb sorgt für eine Hyperlordose in der HWS und das stresst OA. Ich gehe an OA, ich gehe an Occiput, ich gehe gerne unter das Mastoid und da treatmentmäßig gehe ich dann gerne an einen Chapman-Reflexpunkt, der da sitzt und trainiere dann so ein bisschen Flüssigkeit da weg. Das mache ich immer ganz gerne, um frei zu machen. Und ansonsten gehe ich sehr gerne faszial an die Kopfschwarte, wenn man das etwas grob beschreiben würde. Wenn es dann mal ganz tricky ist und die Patientin drückt, zeigt mir mit einem Finger auf dem Schädel irgendwo an den Haaren einen bestimmten Bereich oder einen Punkt, dann ist das schon relativ außergewöhnlich. Also die meisten klassischen Kopfschmerzleute sagen entweder ich habe Schläfe oder ich habe Hinterkopf oder ich habe überall oder ich habe Stirn. Und dann ist es für meine Entscheidung meistens immer eher etwas Größeres. Wenn es wirklich was Lokalspezifisches ist, dann schaue ich mir auch mal die Suturen an und gehe mal auf PRM und auch auf Kranium. Aber ja, Kraniosakral hat eine ganz untergeordnete Rolle bei mir.
Alright. Was ich vielleicht noch so ein bisschen ergänzen würde, wäre ein bisschen zurück nochmal zur Hüfte. Vorlauf mache ich ab und zu immer mal wieder, gerade weil man den ja so schön abwandeln kann, dass man ihn, wenn man einen positiven Befund im Stand hätte, könnte man gucken, ob das durch eine viszerale Inhibition oder durch einen Vorlauf im Sitz unter Umständen anders werden würde. So dass man sagen kann, okay, vermutlich ist die untere Extremität hierbei ein Problem oder die Viszera sind hierbei ein Problem. Aber ich mache den standardmäßig nicht. Was ich standardmäßig eigentlich immer mache, ist das, was ich unter einem Hip-Drop verstehe. Das heißt, Patient steht im Raum, knickt erstmal am rechten Knie ein, sodass das Becken dann auf der rechten Seite einsackt. Das gibt mir über mehrere Sachen Rückschluss. Kann er das? Tut es ihm dabei weh? Tut es auf der ipsilateralen oder auf der kontralateralen Seite weh? Im Rücken, in der Hüfte? Ich kann mir dabei die Wirbelsäule angucken, ob die sich halbwegs schwingt oder ob er eine sehr starke Ausweichbewegung macht. Er könnte zum Beispiel auf der Seite, wo es einknicken sollte, sehr stark im Oberkörper rüberweichen. Einige Leute sagen, das wäre ein Hinweis auf L5, S1-Blockade. Andere sagen L3. Aber man kann auch gucken, ob die Bewegung sich so durch die Wirbelsäule hochschwingt. Und ich kann zusätzlich auch noch gucken, wenn ich zum Beispiel eine Hand auf das Sacrum lege oder einen Daumen auf das Sacrum lege, den anderen Daumen auf die Sips, ob ich da Bewegung im ISG habe. Also hätte ich schon mehrere Sachen, also mindestens drei verschiedene Sachen, mit diesem sehr schnellen Test abgearbeitet.
Stimmt, ganz attraktiver Test. Ich habe zu viel schlechte Erfahrungen mit Körperclowns gemacht, die das nicht hingekriegt haben, diesen Test auszuführen.
Ja, deswegen stelle ich mich ganz oft vor den Patienten und zeige, was sie zu machen haben, weil das ist tatsächlich echt nicht
also einfach. Also bis die das hinbekommen haben und dann in der Position bleiben, ist für mich schon zu viel Zeit vergangen. Deswegen habe ich mir diesen Test abgewöhnt. Aber
scheint schwierig zu sein.
Ja. Aber das, was du vorher beschrieben hast, war der Downing-Test. Habe ich das jetzt richtig im Hinterkopf gehabt mit den Hüften und den Rotationsfähigkeiten?
Nee, Vorlauf.
Vorlauf, okay. Okay, ja, Downing-Test wollte ich noch kurz sagen, mache ich nicht.
Ich eigentlich auch nicht, nur sehr selten.
Ja.
Ist eine schwierige Geschichte mit diesen Beinlängendifferenzen.
Ja.
Schwierige Geschichte. Großes so. Thema, schwieriges Thema, diffuses Thema.
Und jetzt nochmal für alle Rookies da draußen, die gerade anfangen, Osteopathie zu machen, das sind wirklich unsere aktuellen Standarduntersuchungen, was aber nicht heißen soll, dass das das Maß aller Dinge ist.
Richtig.
Also wir haben uns auch viel mit Fühlen von Organen und Beweglichkeiten und Wo kommt die Atmung hin? Wo geht sie nicht gut hin? Und wie kann sich das Organ ausdrücken? Wie kann es sich entfalten? Das haben wir alle schon x-mal durchgekaut. Von daher haben wir da groben Überblick. Und ich glaube, es ist auch schwer, in Worte zu fassen, was man in so einer Standarduntersuchung alles wahrnimmt. Klaas und ich haben jetzt schon so viel Erfahrung dadurch, wenn Lieschen Fliegenschnee zu uns in die Praxis kommt und erzählt, was worunter sie leidet und sich dann uns in der Inspektion präsentiert, da rattern schon ganz viele Protokolle parallel, unterbewusst, ohne dass wir jetzt sagen, dieses und jenes und welches müssen wir nochmal begutachten. Und spätestens, wenn wir dann das Gewebe in der Hand haben, fühlt es sich dann nochmal so oder so an. Und wenn ich in meiner Inspektion irgendwas nicht gesehen habe oder in der Anamnese irgendwas nicht aufgetaucht ist und ich fühle aber an einer Stelle irgendwas, dann werfe ich ja nicht meine oder halte ich mich nicht stringent an meine Untersuchung, sondern behandle das, was ich dann noch zufällig fühle und da frei mache. Also das fände ich jetzt auch irgendwie Banane, das dann einfach zu negieren, nur weil das jetzt in mein Standarduntersuchungskonzept nicht passt. Mhm. Also man muss immer ein bisschen locker und flexibel bleiben und das kippe ich jetzt auch schon direkt zu der nächsten Frage, die da ist: Was macht einen guten Osteopathen aus, lieber Klaas?
Einen guten Osteopathen macht aus, dass er aus diesen ganzen Informationen, die er in dieser Untersuchung sammelt, sich die wichtigsten Sachen rausnimmt. Man muss zu dieser Untersuchung nämlich nochmal sagen, dass eigentlich alle osteopathischen Untersuchungen, die die Palpation beinhalten, sehr unzuverlässig sind. Sehr unzuverlässig in sich selbst oder auch gegenüber anderen Osteopathen. Und man kann mehr oder weniger die meisten Tests nicht für bare Münze nehmen. Man kann sich aber da die wichtigsten Informationen rausnehmen.
Wissenschaftlich zumindest.
Ja. Und aber auch so praxismäßig ist das auch so ein bisschen schwierig. Und man muss sich da die wichtigsten Sachen rausnehmen, sodass man sich halt eine Geschichte daraus stricken kann. Also eine Kette basteln kann oder ein gutes Geschehnis basteln kann. Am besten sowas, was für einen selber Sinn macht und man dann auch gut behandeln kann. Und im besten Fall auch für den Patienten Sinn macht.
Ja, genau. Da wieder der Spruch, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel.
Genau.
Aber fang mal erstmal mit dem Hammer an und dann kannst du dir noch ein paar andere Werkzeuge dazu holen. So irgendwie.
Genau.
Man kann nicht sofort irgendwie in allen Bereichen gut sein. Und wenn man erstmal sich in der Behandlung der Leber wohlfühlt, dann hat man bei so ziemlich jedem Menschen auch irgendwie Potenzial, was man aus so einer Leber noch rauskratzen kann. Wenn derjenige dann leider doch ein ganz anderes Leiden hatte, dann war es leider schade. Aber tastet euch erstmal in diese Richtung rein, mit der ihr euch wohlfühlt, und dann wird der Rest schon kommen. Ein guter Osteopath oder gute Osteopathin macht für mich eine Person aus, die sich wahnsinnig gut individuell auf den oder die Gegenüber einstellen kann und sein Handeln und Tun und seine Denkweise und seine Ansprache auf die Bedürfnisse des Gegenübers einstellen kann. Also du kannst der weltbeste parietale Hardcore-Therapeut sein, wenn du damit Oma Erna um die Ecke nicht helfen kannst, dann bist du für mich kein wahnsinnig guter Osteopath. Und umgekehrt, wenn du den PRM von hier bis Bremen spüren kannst und energetisch und Chakren und sonst wie die Urahnen noch in den Gedärmen spüren kannst und wie die Ligamente shoppen gehen können, alles super. Wenn aber die Person mit dem Sprunggelenk umgeknickt ist und der Talus ist blockiert, dann muss man da auch ein bisschen handwerklich dran gehen. Also meiner Meinung nach macht einen guten Osteopathen aus, ein Riesenarsenal an Werkzeug zu haben und genau das richtige Werkzeug für den Gegenüber zu finden. Das war doch sehr schön metaphorisch gesagt.
Ja, kann man so sagen. Und das ist auch so ein bisschen das, glaube ich, was Still wollte. Still hat ja angeblich so gut wie gar keine Techniken gezeigt. Dafür umso mehr Grundlagen, umso mehr Philosophie. Angeblich war die Hälfte seines Unterrichts in den ersten 2 Jahren reine theoretische Philosophie, reine Grundlagen der Medizin, wie er sie gesehen hat. Plus die Hardcore-Anatomie, Verbindungen im Körper, Struktur, Funktion, Zusammenhänge. Und dass man dann halt nicht irgendwas kopiert hat, was die anderen gemacht haben, sondern zu einem selbstdenkenden, selbstverantwortlich professionell handelnden Osteopathen geworden ist, der wusste, was er mit diesem Körper anzufangen hat. Sei es dann irgendeine Rhythmizität erneuern, Drainage, arterieller Zufluss und oder über den Knochen als Hebel benutzen, um irgendwas anderes in Gang zu kriegen. So sehe ich das auch so ein bisschen. Und für mich ist eigentlich immer noch so ein bisschen so, dass Osteopathen so, Osteopathinnen, Osteopathen so ein bisschen so ein erhabener Beruf sind. Also theoretisch ist es schön, wenn die Osteopathin so eine Art Charisma hat, so eine Ausstrahlung hat von einem richtigen Profi. Du gehst zu der Osteopathin in die Praxis und sagst, boah, bei der würde ich mich auf jeden Fall hinlegen, die wird mir schon helfen, die wird mir eine Depression zum Abklingen bringen, die wird mir meinen Rücken wieder gerade biegen. Der Typ weiß ganz genau, dass er bei mir den Talus mobilisieren muss, damit mein Knie wieder funktioniert, dass da so ein bisschen so eine Ausstrahlung dahinter steht.
Absolut so richtig.
Absolutes genau, halt Profi-Denken, ja. So, ja. Das ist das spezialisierte Individuum, der Guru auf dem Berg, zu dem ich hingehe, wo ich gerne am Ende 100 auf den Tisch lege und sage, das war es mir wert.
Ja, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu abgehoben, aber ich sehe es ganz genauso. Je sicherer du bist und je lockerer du auf die Anliegen der Patienten eingehen kannst, desto mehr fühlen die sich abgeholt und sicher und wahrgenommen und lassen sich dann auch fallen. Wenn die Patienten euch dann erst erklären müssen, was sie denn überhaupt für ein Krankheitsbild haben oder wie die Operation denn jetzt wirklich abgelaufen ist, die da angebahnt worden ist, dann ist das vom Vibe her zwischen Patienten und Therapeuten manchmal schon ein bisschen belastet. Also jeder Osteopath, jede Osteopathin reift wie ein guter Käse und wird von Jahr zu Jahr einfach sicherer. Und je mehr Gewebe man in den Händen hält, desto stabiler wird man da auch in seinem Selbstbewusstsein. Und das habt ihr alle schon 120.000 Mal gehört und könnt es nicht mehr hören. Aber auch wir würden das, glaube ich, so sagen, dass das einfach mit der Zeit kommt und bleibt am Ball. Und dann werdet ihr alle richtig gute Osteopathen. Und es gibt nicht den besten Osteopathen, weil jeder Mensch hat sein eigenes System und seine eigene Herangehensweise. Und das passt auf einige Menschen, auf andere nicht. Und das Beste ist, wenn natürlich zwei zusammenkommen, bei denen das total gut matcht.
So. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man halt mit den Jahren der Erfahrung nicht in so eine Standardroutine abdriftet, in der Untersuchung und aber auch in der Behandlung. Es gibt dann ja auch Leute, die machen bei jedem CV4, manipulieren TH4, manipulieren einmal die Beckengelenke und einmal den Talus und machen dann noch einmal L5S1 Sacrum Release oder was auch immer. Einfach, weil sich das halt so eingeschlichen hat und die denken, das ist dann gut so. Sondern theoretisch muss halt genau das, was du gesagt hast, halt passieren, dass man sich halt im Laufe der Zeit stets verbessert durch seine Erfolge und durch seine Fehler vor allen Dingen auch lernt. So, und sich daran halt verbessert, sich selber fortbildet in seiner eigenen Praxis, an diesen Erfolgen, Misserfolgen wächst und sich unter Umständen auch nochmal von außen Input holt durch Fortbildung, durch Austausch mit Kollegen und so weiter.
Ja, und da reflektiere ich gerade mal, wenn wir das sagen, so mein Schaffen, und ich muss auch fairerweise sagen, ich bin natürlich auch ein Stück weit für meine wirtschaftliche Sicherheit verantwortlich, und wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich jetzt durch mit der Nummer, dann wäre es ja als guter Osteopath eigentlich sinnvoll zu sagen, so, bis hierhin haben wir jetzt behandelt und jetzt geh mit Gott, aber geh. Wenn ich dann sehe, ich habe noch 10 Minuten auf der Uhr, dann denke ich mir, ach, dann tust du der Person nochmal was Gutes, gehst nochmal hier hin, guckst nochmal, was da los ist und machst nochmal hier und da und dort frei. Kann man alles auch noch anatomisch und kettenmäßig gut begründen. Ob das jetzt alles immer so sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt. Und ob ich dadurch jetzt ein guter Osteopath bin, dass ich jetzt wirklich überall nochmal dran war und behandelt habe, oder ob ich ein besserer Osteopath wäre, indem ich sage, ich mache jetzt dieses und jenes und welches und den Rest lasse ich mit Mutter Natur geschehen, stellt sich so die Frage.
Muss ich auch sagen, Zeit ist ein sensibles Thema. Wenn Beschwerden bei uns in der Praxis aufkommen und an mich herangetragen werden, dann sind die tatsächlich auch immer wieder mit der Zeit verbunden. Patienten wissen es zu schätzen, dass sie eine volle Zeiteinheit gewidmet bekommen, sei es jetzt 45 Minuten oder halt eben 60 Minuten oder halt auch ein bisschen weniger, aber dass sie nicht den Eindruck haben, schnell abgewirtschaftet zu werden. Das ist definitiv, das scheint wichtig zu sein. Da kann man auch wirklich diskutieren. Ist es wichtig oder ist es nicht wichtig? Osteopathie wird nicht nach Minuten abgerechnet, wie eine Wellnessmassage, die, wo man für 40 Minuten bezahlt oder für 60 Minuten oder sowas, sondern es wird halt die Behandlung bezahlt, würde diese 5 Minuten oder 45 dauern. Dennoch muss man das einfach sagen. Aus Patientensicht scheint das etwas sehr Wichtiges zu sein. Und ich glaube, dass halt zu diesem Zeitaufwand, also dieser Zeitaufwand ist definitiv Teil dieser unspezifischen Heilungsphänomene, die man so unter dem Placebo-Effekt begreift. Mhm. Und das ist definitiv auch einer der Teilaspekte, weswegen Osteopathie so populär und heutzutage so ja beliebt und effizient ist.
Yes. Alright.
Genau. Ja, guter Osteopath. Gute Frage. Also
klar, wie bin ich denn so? Also ich weiß nicht. Beschreib mich doch mal einfach.
Du bist auf jeden Fall ein Lauch.
Okay. Also ich glaube, wir haben diese Frage jetzt hiermit genug beantwortet. Den Rest, wenn euch da noch was fehlt, müsst ihr bei der 50. Folge nochmal nachfragen. Alles gut. Wir haben noch ein bisschen was auf der Liste, deswegen geht's jetzt weiter, Klasse. Jetzt geht's mal in Richtung Berufspolitik, mein Lieber. Was hältst du denn von einem Osteopathen ohne Heilpraktika-Ausbildung? Das wurde uns genau so gefragt.
Ja, ist die Frage, wie man die Frage verstehen soll. Theoretisch sollten wir ja als ausgebildete Osteopathen in der Lage sein, selbstverantwortlich zu arbeiten. Das heißt, zu gucken, okay, muss ich diejenigen weiterschicken? Muss ich weitere Untersuchungen anleiten? Kann ich den safe behandeln? Oder gibt es gewisse Risikofaktoren? Eigentlich sollte das ohne den HP sein, gerade weil der HP ja eigentlich nur sehr wenig bedeutet. Gesetzesmäßig bedeutet der HP alles oder nichts, aber von der Ausbildung her bedeutet er relativ wenig. Man kann ja ohne jemals eine HP-Schule besucht zu haben, die Prüfung machen. Ich bin so einer, ich habe einmal kurz einen Crashkurs einen Nachmittag gemacht und habe die Prüfung dann bestanden. Ich habe natürlich sehr lange und sehr viel dafür gelernt. Man braucht sehr viel medizinisches Fachwissen, um da durchzukommen. Aber das heißt nicht, dass man da in irgendeiner Weise qualifiziert ist. Deswegen wäre es eigentlich wünschenswert, wäre Osteopathie oder der Osteopath, die Osteopathin, ein anerkannter Beruf, ein geschützter Begriff in Deutschland, mit dem man direkt primär qualifiziert ist, Patienten zu behandeln. Ich glaube, dafür reicht das, so wie es jetzt zurzeit ist, noch nicht mit der Vollzeitausbildung, die wir so haben, oder mit der Teilzeitausbildung. Da müsste dann, wenn das wirklich soweit wäre, noch ein bisschen mehr passieren. Das könnte man jetzt nicht so von heute auf morgen einfach so machen. Und eine Frage, die ich mir dann immer so stelle, so wie das jetzt läuft. Wir sind dann ja in der Regel privat praktizierende Ärzte oder privat praktizierende Heilpraktiker, normalerweise zumindest, und können dann machen, was wir wollen. Wir können dann halt irgendwie das und das in Rechnung stellen. Wir können 10 Minuten behandeln oder 60 Minuten behandeln. Wir können die Leber behandeln, wir können das und jenes behandeln. Würde Osteopathie ein anerkannter Beruf sein, dann würde das alles mit Sicherheit stark reglementiert werden. Und dann wäre auf jeden Fall Schluss mit dem Wildwest, den wir hier so treiben. Von wegen, ja, ich mache mal hier Dura und ich mache mal Biodynamik. 6., 7., 9. Zyklus und dann die Faszien von Kopf bis Fuß. Da wäre das bestimmt, weil wir irgendwann mal das in enge Schubladen gedrückt. So, und da ist dann vielleicht auch irgendwann Problematik mit der, ja, mit der Kreativität, mit der Allumfänglichkeit der Osteopathie. Und ich kenne auch diverse Leute, die sagen, ja, wenn es geht, so wenig Regulierung wie möglich, so viel Freiheit wie es geht oder wie es halt nötig ist. Natürlich muss es gewisse Regulierung geben und so. Aber jetzt ist es halt definitiv so, eigentlich kann man nicht frei auf die Patienten losgelassen werden, wenn man eben nicht diesen Heilpraktiker oder Arzt hat. Es gibt gewisse Umstände, wo man das umgehen kann, aber eigentlich ist man da nicht qualifiziert dafür, nicht zugelassen.
Ja, also die Osteopathie steht, oh Gott. Prost. Die Osteopathie steht für sich und hat mit dem Heilpraktikertum ja gar nichts zu tun.
Eigentlich gar nichts zu tun.
Osteopathie in Frankreich, die Franzosen, die Briten, die ganze Welt kennt das Heilpraktikerwesen überhaupt nicht. Und da wird auch erfolgreich Osteopathie angewandt. Die Frage ist, was fehlt uns in Deutschland, damit wir diesen Status erreichen. Und es fehlt einfach in verschiedenen Ausbildungen oder Studiengängen das, was Klaas gerade gesagt hat, es fehlen die Skills, Notfallsituationen einzuschätzen, eine Erstanamnese zu machen, eine wirklich fundierte medizinische Untersuchung zu machen und einfach zu sagen, ja, ich darf behandeln oder nein, ich darf nicht behandeln oder hey, das ist hier ein Notfall, wir müssen jetzt X oder Y machen. Das passiert in der Osteopathieausbildung in Deutschland de facto nicht. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Ländern geregelt wird, ob das Teil der Ausbildung ist oder ob die da sehr viel entspannter mit umgehen mit der Thematik. Das könnte ich mir bei den Franzosen ganz gut vorstellen. Just saying. Demnach Osteopathen ohne Heilpraktiker habe ich überhaupt nichts dagegen. Würde ich aber vielleicht meine potenziell hochbetagte und multimorbide Mutter da hinschicken und eine Person würde da wahnsinnig drauf losknacken und behandeln oder sonstige Themen tun? Weiß ich nicht. Eher nicht. Also irgendwie ist es so ein bisschen das sichere Fangnetz, das Heilpraktikertum. Und von daher glaube ich, dass die Mischung aktuell für unsere Ausbildung in Deutschland ganz gut ist. Schwierig finde ich auch übrigens so Physiotherapeuten, die für sich propagieren, osteopathische Techniken anzuwenden und das zum Teil auch bewerben, was zum einen illegal ist und zum anderen auch zum unseriös ist. Also Vorsicht davor. Es ist in allen medizinischen Bereichen so, genauso wie der Orthopäde, der im Wochenendseminar Akupunktur gelehrt bekommt und dann anfängt, irgendwelche Omas mit irgendwelchen Nadeln zu traktieren. Das ist alles nicht das, was richtig ist und wie es sein sollte. Von daher wissen wir eigentlich schon, wo unsere Defizite sind und wo unsere Stärken sind. Aber grundsätzlich ist die Osteopathin oder der Osteopath ohne Heilpraktiker immer noch eine Osteopathin und ein Osteopath und hat wahnsinnig viele Skills. So, Punkt.
Ja.
Ja, that's that. Alright, next question, auch wieder ein bisschen berufspolitisch. Was bringt es eigentlich, Osteopathinnen und Osteopathen in einem Berufsverband zu sein? Und Klaas, die Frage übernehme ich jetzt mal vornehmlich, weil du bist in keinem Berufsverband. Also,
ich bin in einem Berufsverband.
What?
Ich bin aus dem Grund da drin, weil man vor allem den Nutzen hat, dass man eine Mitgliedschaft häufig braucht, damit man es leichter hat, Anerkennung bei den Krankenkassen zu finden.
Genau so sieht's aus.
Das ist Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 12. Weswegen es einen Nutzen hat.
Absolut.
Da habe ich mir auch einen relativ günstigen Verband rausgesucht, in dem ich schon lange mit dabei bin. Und weitere Nutzen dafür sind für mich so ein bisschen, manchmal gibt es da Informationen, so ab und zu auch so Seminare, gerade so zum Thema Beratung, Rechtsberatung, Abrechnung und so weiter, Steuerberatung. Was ganz nett sein kann, und damit erschöpft sich der Nutzen aber auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, wenn man mal in raue See gerät beruflich, ob man da von seinem Berufsverband Unterstützung erlangt. Das ist ja so die Hoffnung, die man dann hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man dann so ein bisschen da alleine gelassen wird. Dann kann man natürlich so auf lange Sicht denken, ja, Kräfte bündeln, berufspolitisch den Beruf etablieren, vorantreiben. Theoretisch gut, dabei weiß ich dann nicht, ob das, was sich die Verbände unter der Emanzipierung unseres Berufes vorstellen, dasselbe ist, wie ich mir es mir vorstelle. Und dann gibt es ja wiederum zig Verbände. Ich weiß nicht, wie viele, aber es gibt zig, 12, Dutzend, einige bestimmt.
Ein paar. Zehn,
ein paar, ja, auf jeden Fall.
Ein zig Paar.
Es gibt halt in anderen Berufen, Ärzte, Pflege, gibt es halt, glaube ich, dann eine Kammer so ungefähr. Da gibt es auch dann so einiges dran zu kritisieren. Das finden auch nicht alle toll. Aber da ist es halt zumindest gebündelt.
Und obwohl das Kammerwesen ja insofern einen Vorteil hat, als dass es sich zum Beispiel auch noch um die Altersvorsorge kümmert. Soweit sind wir ja
zum Beispiel
bei weitem noch nicht. Also du hast eigentlich den Kernpunkt eines Berufsverbandes genannt. Und zwar macht es absolut Sinn, wenn du dich jetzt schon durch deine Osteo-Ausbildung gequält hast und dann noch einen Heilpraktiker hinterhergepackt hast, dann möchtest du ja auch bei deinen Kundinnen und Kunden, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit preisgeben, dass die deine Leistung bei ihrer Krankenkasse geltend machen können. Und um das zu vereinfachen und geschmeidig zu gestalten, da macht es Sinn, in einem Berufsverband, der auch anerkannt ist, Mitglied zu sein. Ich bin in einem etwas größeren Verband drin, das kostet mich im Jahr 350 Euro. Und dadurch, beziehungsweise auf meiner Rechnung steht dann, ich bin Mitgliedsnummer XY im Berufsverband XY. Und da, das sehen die Sachbearbeiter der Krankenkassen dann und wissen schon, aha, okay, der gehört dazu, dazu. Im Zweifel machen sie eine Stichprobe und sehen, dass das wirklich so ist. Und der Berufsverband regelt einfach, dass die Osteopathinnen und Osteopathen, die da gelistet sind, auch alle Voraussetzungen erfüllen, die die Krankenkassen aktuell so einfordern. Und demnach muss ich dann nicht meine Berufsurkunde oder meine Urkunde, dass ich in der theoretischen Lage wäre, in einem Berufsverband Teilnehmer zu sein, an die jeweilige Krankenkasse faxen, was nämlich der Fall wäre, wenn Patient deine Rechnung einreicht und die Krankenkasse sagt, den Osteopathen kennen wir nicht, vielleicht ist das ein Quacksalber. Der soll erstmal beweisen, dass er in der Lage ist, das zu tun, was wir abrechnen. Und dann bist du nämlich in der Bringschuld und musst dir tatsächlich heutzutage nochmal ein Faxgerät anschaffen und so eine Scheiße. Lass das, gönn dir einen Berufsverband. Zusätzlich haben die Schreiben, die sich auf die Fahne, dass die berufspolitisch aktiv sind und uns nach vorne bringen. Ja, immer alter weiter, toi toi toi, sage ich mal an dieser Stelle.
Konntest du da irgendwelche Fortschritte verzeichnen in den Jahren, in denen du da schon Mitglied bist?
Nein.
Natürlich nicht.
Nein. Also ich erinnere mich, als ich als Physio noch unterwegs war, gab es mal einen Politiker, der im Bundestag war und der ist von einer Physio-Zeitung mal interviewt worden und der hat der Physio-Zeitung gesagt, mein großes Ziel ist, die Physiotherapie in den Bundestag zu bringen und sowas wie falsch ausgestellte Rezepte zu unterbinden. Und ja.
Der gelallt und hieß Karl Lauterbach zu finden.
Der war bei einer etwas konservativeren Partei unterwegs, okay. Und ja, es hat dann leider auch nicht funktioniert. Also die Lobbyarbeit und die Politik ist relativ zäh. Was ein Berufsverband wirklich bietet, ist Fragen bei einfachen Rechtsfragen kann ich bei meinem Verband nachfragen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht und habe ich immer ganz gute Antworten bekommen. Mein Verband bietet Webinare zu verschiedenen Themen, Rechtssicherheitsthemen, aber auch Business-Themen, sage ich mal an. Wie mache ich mich selbstständig und wie sichere ich Themen ab? Das finde ich ganz cool. Und man kann so ein paar Vorlagen runterdrucken, wie Patientenvertrag oder Befundbögen und so weiter und so fort. Also ist ganz cool und ehrlicherweise für 350 Euro im Jahr finde ich das völlig in Ordnung und demnach, das hat man davon, wenn man in einem Berufsverband ist. All right. Klasik. Ich weiß gar nicht, was die Uhr sagt. Jetzt wird's nochmal so ein bisschen osteopathisch inhaltlicher.
Echt?
Und zwar die Frage, was Osteopathen und das Immunsystem so gleich haben und ob Osteopathen das Immunsystem zum Beispiel durch Behandlungen von Milz und Darm beeinflussen können?
Ja, selbstverständlich würde ich sagen. Natürlich können wir das. Es ist aber so ein bisschen eine schwammigere Geschichte. Es ist jetzt nicht so, wie wir sagen können, wir können einen festen Wirbel, einen dysfunktionalen, blockierten Wirbel behandeln. Genauso einfach machen wir das Immunsystem, wenn man jetzt irgendwie ständig Erkältung zum Beispiel hat oder einen anderen Immundefekt hat oder auch vielleicht eine Autoimmunerkrankung, was ja auch ein sehr großes Thema ist, was exakt das Immunsystem betrifft. Das kann man jetzt nicht so einfach an- und ausschalten oder halt einfach irgendwie machen und dann nicht machen.
Man kann es schwer messen einfach.
Man kann es auch schwer messen, ja genau. Manche Sachen kann man vielleicht quantifizieren, wenn jetzt irgendwie ein Kind kommt und hat halt irgendwie
Mittelohrentzündung.
Sechsmal im Jahr ja. Mittelohrentzündung für 3 Wochen, dann kann man das halt irgendwie schon schauen, ob das halt einfach weniger wird oder gleich bleibt oder so. Ja, ansonsten habe ich auf jeden Fall, kann ich auf einige Fälle zurückblicken, wo das auf jeden Fall der Fall war. Immer mal wieder auch das Thema Darm tatsächlich. Ich würde jetzt, oder die Frage war ja nach der Milz zum Beispiel. Die Milz spielt in meiner Behandlungswelt eigentlich eine eher untergeordnete Rolle, wenn dann vielleicht so indirekt über die Behandlung vom Leber oder Magen so, dass dadurch vielleicht mehr Input auf die Milz kommt und die halt irgendwie ihre Dilatation mehr voranbringen kann oder die Blutwäsche mehr voranbringen kann. Darm finde ich tatsächlich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Nebenhöhlenprobleme mal in erster Linie durch den Darm behandelt habe, also so Mobilität des Dünndarms, des Dickdarms und so. Und einfach geschaut habe, okay, was finde ich da, wo sind so meine Dysfunktionen, wo sind Probleme, und dann vor allem der Darm das Problem zu sein schien. Und ich das dann auch noch in Kombination mit, weiß ich nicht, mit vielleicht so einer leichten Ernährungsberatung beziehungsweise einer dringenden Ratung dazu, die Ernährung ein bisschen umzustellen, dann ging das ganz gut. Oder auch andersrum, dass ich dachte, okay, hier der Schädel, der ist aber sehr rigide und das ist total zusammengewuchert über den Nebenhöhlen im Augenbrauenbereich. Und dass das halt eben auch so Sachen wie ständige Magen-Darm-Infekte besser gemacht hat. Ist eine schwammige Geschichte, kann man aber auf verschiedensten Ebenen definitiv einsteigen. Darm, Magen, Leber, Milz, andere Hohlorgane, also für mich wirklich Nebenhöhlen, Lunge,
Lymphsystem,
absolut, Flüssigkeitsaustausch hin und her.
Brain, zentrales Nervensystem.
Zentrales Nervensystem kann man auch überlegen, kann ich das vegetative Nervensystem beeinflussen? Auf jeden Fall diverse Möglichkeiten.
Ja. Also, jeder hat schon mal gehört, dass man bei einem Kuss schon sein eigenes Immunsystem stärkt oder durch Geschlechtsverkehr oder durch Berührung eines gegenüberliegenden Körpers. Und demnach ist eine osteopathische Interaktion, die jetzt wahrscheinlich nicht ganz so intim abläuft, aber
aller Seriosität zum Trotze
durchaus auch Körperkontakt beinhaltet, immer auch eine Aktivierung von verschiedenen hormonellen Systemen, von verschiedenen durchblutungsfördernden Systemen und nervalen Systemen, und somit würde ich immer sagen, dass wir einen positiven Einfluss aufs Immunsystem haben, gerade aufs Psychoimmunsystem auch. Und eigentlich hast du die Antwort schon richtig und komplex und ausführlich genug beantwortet. Ich finde es halt schwer, das Ganze wirklich messbar zu machen. Und ja, also man könnte jetzt tatsächlich sagen, bei einem Kleinkind mit Mittelohrentzündung ist es jetzt von 6-mal auf 2-mal oder keinmal runtergegangen, dann hätte man einen Erfolg, den man sich gegebenenfalls auf die Fahne schreiben könnte. Aber ob man jetzt ein bisschen resilienter ist gegenüber einer Allergie durch osteopathische Behandlung, schwer zu sagen. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, wissenschaftlich aber noch auf sehr wackeligen Beinen. So kann man es, glaube ich, sagen. Und ich würde, wenn ich Immunthemen hätte, mich durchaus in osteopathische Hände begeben. Aber
insbesondere, wenn es auch noch andere Beschwerden dazu gibt. Also Beschwerden im Bewegungsapparat oder Ähnlichem.
Ja. Aber ehrlicherweise, ich persönlich habe jetzt auch noch keine Autoimmunkrankheit gestoppt. Ich glaube, durch mein Handeln sind einige schubförmige Attacken ein bisschen, haben sich in die Länge gezogen. Das ist mir ein paar Mal gefeedbackt worden bei rheumatischen Erkrankungen, auch bei MS-Erkrankungen. Aber ich würde jetzt nicht für mich einnehmen, in der Lage zu sein, irgendeine Autoimmunerkrankung durch Osteopathie zu beseitigen. Ich will nicht ausschließen, dass das möglich ist, aber den Schlüssel für alle Autoimmunerkrankungen für jeden Menschen habe ich nicht in der Hand, und es würde mich wundern, wenn es jemand gäbe in der Osteopathie, der das für sich einnimmt.
Ja, Autoimmunerkrankung auf jeden Fall ein großes Thema, gerade so in den Wohlstandsländern in Europa, in der westlichen Welt, gibt's auch keine abschließende Erklärung dazu. Die einen sagen, Hygienehypothese, wir desinfizieren zu viel, wir haben zu wenig Kontakt zu Parasiten, zu Würmern, das scheint ein großes Thema zu sein, deswegen viele Teile der Welt damit keine Probleme haben mit Rheuma, mit MS und so weiter. Andere sagen, es kommt durch die Antibiotika, andere sagen durch die Kumulation von diversen Schadstoffen und so, da gibt es viele Hypothesen.
Epstein-Barr-Virus.
Epstein-Barr-Virus, auf jeden Fall. Da gibt es viele interessante Hypothesen dazu. Einiges davon scheint sehr plausibel, gerade diese Hygienenummer. Ob es da auf einen Faktor zurückgeht oder auf diverse andere oder auf noch irgendwie ganz andere Sachen, die wir nicht im Blick haben, ist auf jeden Fall noch offen.
Yes.
Soweit. Ich glaube, eine weitere Frage war nach dem Thema, was wir mit diesen Shakti-Bhakti machen.
Ja, harter Cut jetzt, aber ja, genau, vom Immunsystem hin zu ein bisschen Wellness. Shakti-Bhakti.
Das sind diese Nadelmatten, also
Fakir-Matten.
Fakir-Matten. Manchmal auf Plastikböden verankerte Plastik. Stachel-Nupsis, die so meistens so kreisrund angebracht sind. Man kann die Matte ausrollen, sich dann so langsam darauf legen und dann einen Augenblick drauf liegen bleiben. In der Regel piekst das so ein bisschen und nach kurzer Zeit lässt das nach. Ich habe das mehrfach ausprobiert, vor längerer Zeit schon. Ich persönlich fand das nie so schlimm, fand das halt dann am Anfang ein bisschen pieksen, ein bisschen kratzend, aber dann ist es eigentlich ganz entspannt. Dementsprechend war das für mich nicht so ein Riesending, dass ich denke, so, au, verdammt, tut das weh. Und dann nach kurzer Zeit oder so ist dann halt irgendwie ein Riesen-Release oder so da. Ich fand das so ganz nett, so wie ich, wenn ich mich auf eine Wärmedecke rauflegen würde oder so. Ich weiß, dass auf jeden Fall ich von einigen Patienten gehört habe, dass das halt denen sehr viel bringt, sehr stark die Durchblutung fördert und vielleicht auch so diese Schmerztoleranz steigert und dadurch halt insgesamt die Schmerzresilienz steigt. Ich finde sie ganz nett. Also ich sage, das machen Sie es gerne weitermachen, gerne machen, ausprobieren. Kann sehr gut sein.
Ich habe in meinen Handy-Tabs eine Seite von 24 offen, wo eine Bestellmöglichkeit von der Shakti-Matte drin ist. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe selber noch nie ausprobiert. Habe schon sehr viel positives Feedback von Patienten gehört, die sagen, da lege ich mich immer mal wieder drauf. Das gibt so einen gewissen Release. Und so wie du durchblutungsfördernd sagen würdest, würde ich sagen, durch diese kurze kleine Dehnung dieser Nadeln im Rücken, die das fasziale Gewebe in eine gewisse Richtung ziehen, hast du einen gewissen faszialen Release auch damit bei. Ich würde sagen, dass das effektiver ist als so eine Massagepistole.
Du, eine Massagepistole.
Der Hype ist auch übrigens komplett abgeflacht. Auf jeden Fall, Shakti-Matte würde ich mal ausprobieren. Andere Frage war, so eine Kristallmatte, die kenne ich persönlich nicht, aber das klingt schon relativ energetisch und relativ magnetisch. Und da bin ich komplett raus. Die könntest du mir auf den Bauch binden, würde ich abreißen und in die Ecke werfen.
Zum Thema Kristall habe ich auch wenig Erfahrung. Kann ich mir als was Nettes, Schönes vorstellen. Auf, glaube ich, einem ganz anderen Blatt stehen nochmal diese Magnetstrahlungsmatten. Da habe ich die letzte Zeit öfter von Patienten Geschichten erzählt bekommen, wo es, kann ich auch nur sehr schwer wiedergeben, weil ich in dem Thema nicht drinstecke, aber da gibt es diverse Hersteller, wo diese Matten gewisse, ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau wiedergeben, Magnetfelder herstellen, Strahlungsfelder, Schwingungen herstellen oder so, die auf den Körper einwirken können. Ich habe, glaube ich, 3 Patientenmeinungen zu solchen Magnetfeldmatten, die über einen Zeitraum von mehreren Wochen doch sehr positiv waren. Und ich habe das mal irgendeinem amerikanischen Unternehmen gehört, die halt sehr viele Blutwerte analysieren und anhand dieser Blutwerte Rückschlüsse auf die Gesundheit des Menschen machen und dann halt da entsprechend den Lebensstil anpassen, also dass sie sagen, okay, bei diesen die und die Werte zu hoch, ist mehr das und mach weniger davon und so. Dass die auch tatsächlich ein Teil ihrer Behandlungsstrategie neben der Diät in diese Magnetfeldmatten sind. Ich bin im Thema nicht so sehr drinne.
Wie sehr die geschäftlich miteinander zusammenhängen, ist nicht übermittelt.
Sie sind mir nicht übermittelt worden. Deswegen seid ihr so ein Betreiber so einer Firma oder kennt ihr jemanden?
Ja, meldet euch gerne. Wir werben für euch. Alles cool.
Wir würden das mit dem Sponsoring vielleicht...
Stark. Ich lege mich auch live auf Insta auf so eine Matte.
In Erwägung ziehen. Ich würde das mit diesen Magnetfeldmatten gerne einmal ausprobieren.
Ja, okay, ist okay. Ich bin dann der Shakti-Typ, liebe Shakti-Firma. Ihr kriegt ein sehr authentisches Feedback. Alright, klasse. Last but not least, Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, es gibt Podcasts, die sich über Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel
auswählen. Auf jeden Fall.
In einer Shortcut-Antwort, was nimmst du denn so alles?
Ich nehme im Winter Vitamin D und Zink. Ich habe zuletzt ein bisschen so eine Darmkur gemacht, bevor ich meine mediterrane Kost einen Rückfall hatte, mit Probiotika und Lebergalle ausleitender Mariendistel und so weiter. Habe ich mal alles ein bisschen ausprobiert.
Alter, ja, echt? Ja, Mariendistel auslassen?
Ja, so Bitterstoffe und so irgendwas. Crazy. Weiß ich auch nicht so recht. Also mit Nahrungsergänzungsmitteln bin ich immer wieder verwirrt, muss ich ganz einfach sagen. Dann gibt es irgendwelche großen Reviews, die dann durch die Medien gepeitscht werden. Ja, bringt nichts, dies nicht, bringt das nichts. Dann ist halt immer wieder Vitamin D im ganz großen Stil, sehr großes Thema in allen wichtigen Journals, in allen seriösen Medizinquellen, dass halt wir all ganzen Erwachsenen starken Vitamin D-Mangel haben, durch alle Länder mehr oder weniger. Das ist unbedingt notwendig, ist zur Prophylaxe von vielen Erkrankung Vitamin D zu sich zu nehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich sage.
Sehr schön. So langsam. Alles gut. So langsam kickt das Bier so ein bisschen bei Klaas und vielleicht bei mir auch. Alles gut. Nein, Vitamin D nehme ich auch im Winter. Ich habe auch mal eine Zeit lang Omega-3 probiert, so ein bisschen. Aber ja. Aktuell nehme ich überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe mal eine Zeit lang, das fiel mir zu dieser Frage so ein bisschen ein, wenn ich keine Zeit habe, so ein Y-Food-Drink ausgetestet, um einfach kein Hungerloch zu kriegen während der Behandlung. Und Y-Food nimmt für sich ein, eine komplette Mahlzeit, komplett hochkalorisch mit allen Vitaminen, allen Nährstoffen, bla bla bla.
Wie Slim Fast?
Ja, so ähnlich, also du sollst nicht abnehmen, aber du sollst einfach in der Lage sein, durch einen kurzen Drink fertig zu sein mit deiner Mahlzeit. Und ich privat supporte so ein bisschen die Firma Foodwatch, so ein bisschen das Greenpeace der Ernährungsbranche und kriege auch immer wieder ein Newsletter. Und einmal im Jahr verteilen die den sogenannten goldenen Windbeutel für die dreisteste Werbelüge, die es so gibt. Und Y-Food ist dieses Jahr auch mit dabei und wird als eigentlich am Ende des Tages auch nur abgekochte, fettarme Milch mit ein paar Zusatzstoffen und viel Zucker deklariert. Und es gibt ja diesen Nutri-Score mittlerweile auf vielen Produkten und die hatten jetzt lange A und nachdem jetzt Nutri-Score nochmal so ein bisschen die Zügel angezogen hat, werden die jetzt von A auf E, also auf das Allerschlechteste runtergestuft.
Wer hätte das denken können?
Wer hätte das gedacht? So, aber nochmal zu diesem Hype. Damit lässt sich natürlich wahnsinnig viel Geld verdienen und mit Hoffnung haben schon Jahrzehnte von Apotheken sich solvent gewirtschaftet. Diese ganzen Fischölkapseln für Gelenkschmerzen und auch Orthomol und solche Sachen alle ein Wahnsinns...
Ja, noch und nöcher in allen Richtungen.
Wahnsinns-Millionen-Unternehmen. Ja. Ich persönlich halte gar nichts davon. Ich empfehle gar nichts davon und ich empfehle einfach eine ausgewogene Ernährung und beim Thema Ernährung halte ich mich eigentlich gänzlich raus.
Ausgewogen, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Also, okay, ja, also abwechslungsreich, sage ich jetzt ausgewogen, okay, da hast du mich. Aber ansonsten halte ich mich raus, weil ich finde persönlich, genauso wie die Osteopathie individuell auf den Menschen eingeht, muss eine Ernährung auch immer individuell auf den Menschen angepasst werden. Sie. Du kannst niemals sagen, ihr müsst alle Walfleisch fressen oder ihr müsst alle Steine lecken. Das geht nicht. Der eine muss Walfleisch fressen, der andere muss Steine lecken. Und das hilft der individuellen Gesundheit Und demnach finde ich diese ganze Industrie schwierig, ja.
Ja, ich finde es auch schwierig. Es kann sein, dass das das Ding ist auch, dass man mit Nahrungsergänzungsmitteln Krankheiten heilen kann. Das ist aber auch alles nur ein komischer Bums ist. Schwieriges Thema. Sind wir nicht die richtigen
dazu? Schwieriges Thema, genau.
Gibt es halt andere
Podcasts. Stellt sich so schwierige Kongresse. Fragen. Wir brauchen mehr Shakti-Fragen.
Shakti-Bhakti.
Shakti-Bhakti.
Okay.
Klar, das zu unserer Episode. Ich glaube, wir sind schon wahnsinnig vorangeschritten. Aber das Bier läuft einfach so parallel weiter runter. Das ist wunderbar hier. Wir müssen öfter mal irgendwo zusammen in irgendwelchen ranzigen Hotelzimmern mit Parkplatz-View aufnehmen. Wir packen einfach noch mal ein bisschen was auf die Playlist und dann quäle ich dich noch mit einer kleinen Kette, wenn du direkt
oh dann shit, okay, gucken wir es, ja.
Alrighty.
Playlist, ich fange an. Es ist ein verdammt heißer Sommer, es ist wunderschön draußen. Zwei Sommersongs, der erste von Rudi Carrell, wann wird es mal wieder richtig Sommer?
Hat er den ganzen Tag schon gesungen, ich wusste, dass er das auf die Playlist packt.
Ja, wir wurden braun von Borkum bis nach Sylt. Und ein Remix von Mango Jerry, Summertime, den Hood-Remix von, wie heißt der Knilch, Sonic Boom oder Robin irgendwas, von 2007. Ein 70er-Song gemischt mit so ein bisschen Punjabi, könnte man sagen.
Alrighty. Ich habe in meiner Praxis in den letzten Wochen mit der Musical-Welt viel zu tun gehabt. Und zwar mit dem Casting von dem König der Löwen. Es ist allgemein bekannt, dass ich in Hamburg arbeite und Hamburg und König der Löwen ist wie Yin und Yang, ist echt nicht mehr voneinander zu trennen. Und so kam es eines Tages, dass ich die Gazelle vom König der Löwen auf der Bank hatte.
Schlank, schlank.
Und die Gazelle hat dann irgendwann Pumba Bescheid gesagt, sodass Pumba zu mir auf die Bank gekommen ist. Und in 14 Tagen hat Pumba dann Mufasa Bescheid gesagt. Und Mufasa wird sich auch die Ehre geben und bei mir auf der Bank landen. Und um diese ganzen Dudes und Dudinnen zu ehren und damit ihr im Winter auch für die nächste Weihnachtsfeier euren Schwiegermüttern wieder Musical-Karten für Hamburg schenken könnt, packe ich von Nathan Lane Hakuna Matata auf unsere Playlist. So, that's one. Die zweite Nummer ist, ich kam jetzt mit einem Patienten aus meiner aus meinem Behandlungsraum raus, habe denjenigen zur Tür geführt und ich habe ungefähr auf Sichthöhe, Brusthöhe eine Milchglas Sichtverdeckung angebracht und drunter und drüber kann man aber durch das normale Glas in meine Praxis beziehungsweise in meinen Warteraum schauen. Das ist alles Erdgeschoss und gut einsehbar. Und als wir so um die Ecke kamen, klebte da die Nase von einer jungen Dame unten an der Scheibe, die sich glasklar einen Überblick verschaffte, wie es denn bei mir innen drin aussah. Und als ich dann den Herrn verabschiedet hatte und die Dame mit roten Wangen vor mir stand, sagte sie, ja, ich bin auch Osteopathin und ich hatte mich schon mal bei dir gemeldet und würde ganz gerne bei dir hospitieren. Und jetzt habe ich gesehen, als ich hier lang gefahren bin, dass da ein Schild hier draußen hing und da wollte ich einfach mal reinschauen. Das ist mir jetzt total unangenehm. Und dann habe ich sie reingeführt und habe ihr meine Praxis gezeigt und wir haben jetzt einen Hospitationstermin ausgemacht, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gerne mache, aber das fand ich alles ganz süß. Und weil sie mich ausspioniert, packe ich in aller Ehren von einem meiner Lieblings-James-Bond-Filmen, und zwar Thunderball, den Track Thunderball von Tom Jones auf unsere Playlist.
Tom fucking Jones.
So sieht es nämlich aus. Bratan.
Das war's.
Das war's. Eine kurze, knackige Kette noch irgendwie zum Abschluss.
Achso, ich dachte, das war's.
Ah, okay, ja, klar, Sack. Du kriegst doch noch eine Kette hin.
Komm. Ja, ich krieg jede Kette hin.
Und dann müssen wir noch die Glückskekse machen auch. Stimmt. Vielleicht können wir die in die Kette mit integrieren. Also, ja. Heute gab es ziemlich was auf die Ohren. Das heißt, die Kette startet am Ohr. Und wir bringen die Kette mal nicht so weit, weil wir jetzt schon weit fortgegangen sind, an die Schulter. Erzähl mir.
Ohr-Schulter, also vom Ohr zur Schulter runtergehend.
Mhm.
Ja. Mit dem Ohr kann man diverses anfangen. Man kann sich den Vestibulocochlearis-Hirnnerv nehmen. Könnte sich aber auch den Vagusnerv nehmen, der dort in der Gegend sich herumschlängelt und auch vom Ohr Afferenzen hat. Und das würde ich, glaube ich, nutzen, diese Kette zu nehmen. Afferenzen vom Ohr, von der Ohrmuschel und auch unter dem Ohr zu den Hirnnervenkernen des Vagus. Und dann kann man den Vagus wunderbar benutzen, um sich jede Kette auszudenken. Vagus schlängelt sich aus dem Gehirn herunter in den Schlund und in den Brustkorb hinein. Und im Brustkorb ist es sehr interessant, der spaltet sich daher auf und schlängelt sich und auch unter anderem an den Aorten entlang. Und dementsprechend ist es dann auch nicht mehr allzu weit zu den armversorgenden Arterien. Und dann haben wir dann vielleicht irgendwo dort eine Vasokonstriktion wegen irgendwelcher Verbindungen zwischen Vagus und aber vielleicht auch anderen sympathischen Nervenstrukturen, sodass wir irgendwo eine Konstriktion und eine Minderversorgung der Armdurchblutung haben. Das ist jetzt, glaube ich, recht schwammig, klingt jetzt irgendwie schlau, aber es ist weißt du, anatomische Version genau. Wir haben auf jeden Fall ischämische Schulterschmerzen.
Stark. Also starke Schmerzen mit Sicherheit. Und um das mit dir abzuschließen, fülle ich dir jetzt nochmal einen kleinen Slivovitz hier ein, den wir uns genehmigt haben. Das war mit Sicherheit eine brillante Kette. Kritik bitte an klaasunddennis@gmail.com oder an unseren Insta-Account.
Abzuschalten, bevor die Glückskekse geöffnet werden.
Insta-Account. Wie ist unser Insta-Account? Knochenjob Podcast. So stark, stark, stark. Klaas hat schon hier sein Glückskeks geöffnet. Es riecht schon hier nach Vanille im Raum. Erzähl mal ein bisschen.
Es riecht nach... Gute Nachrichten kommen zu Ihnen aus der Ferne.
Okay, gute Nachrichten kommen zu Ihnen aus der Ferne.
Kann man.
Ja, also, nichts zu sagen. Ihr hört, wir brauchen euer Feedback. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen bei Instagram. Wir sind jetzt aktuell zum Zeitpunkt unserer Aufnahme bei 99 und es kribbelt mir in den Fingern. Ich möchte gerne diese dreistellige 100 endlich voll haben. Mein Glückskeks sagt, ein guter Tipp erweist sich als äußerst wertvoll und
der gute Tipp ist, Dennis, häng die Osteopathie an den Nagel.
Ja, vorher cash ich noch ein bisschen ab, lieber Klaas, und
cash in, cash out, solange die Sonne noch draußen scheint, sollte Cash verdient werden.
So, bis ich finanziell frei bin und dann mache ich mit dem ganzen Bums hier gar nichts mehr. Alright.
Au revoir.
Liebe Zuhörerinnen, das war die 40. Folge. Vielen Dank für eure Fragen. Wir lieben es, für euch irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Wenn ihr Rückmeldungen habt, Fragen habt, Feedback habt oder sonstige Themen habt, schmeißt uns immer damit zu. Wir versuchen das mit reinzubringen. Bewertet uns auf allen sozialen Medien, folgt uns und versucht uns irgendwie zu supporten. Wir appreciaten das really from the bottom of our hearts und freuen uns mit euch bis zur 50. Folge weiter durchzuziehen und hören uns in spätestens 14 Tagen wieder
im Knochenjob-Podcast.